Schwarzton hoch 2.
Dein persönliches Motto-Mixtape von Steffen und Chris. Moin.
Hallo.
Ist das dein Flugzeug?
Das ist mein Flugzeug, was da gerade draußen fliegt, ja.
Glaube ich, eine kleine Cessna, die hier in Gräfen gestartet ist.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid.
Willkommen zu Schwarzton hoch 2, einem Podcast, das sich mit Musik beschäftigt, in dem zwei Freunde sich zu einem bestimmten Motto jeweils 5 Songs vorstellen, von denen der andere nicht weiß, welche Songs das sind.
Genau, und Schwarzton deswegen, weil wir beide meist schwarz tragen.
Ja.
Du heute aber nicht. Ich schon, aber...
Ja, ich bin grau, aber das, man könnte es auch als ausgewaschenes Schwarz bezeichnen.
Ach so, ja genau. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, heißt übrigens Chris.
So sieht's aus. Mein Gegenüber ist der Steffen. Wir sitzen in Steffens Studio.
Carport City nennt er das.
Ja.
Das hat er jetzt schon so oft gesagt, dass ich inzwischen überlege, das Studio so zu nennen.
Ja, passt doch auch.
Ja.
Aber du darfst dann halt nie umziehen, oder?
Darf dann nicht umziehen, nee, dann, ne?
Ja.
Vielleicht ziehe ich irgendwann auf den Bahnhof, dann heißt das Feldwald- und Wiesenstudio.
Ja, dann fällt uns sicherlich auch noch was ein.
Ja.
Was trinken wir denn heute?
Wir trinken heute, du hast was mitgebracht. Wir trinken jetzt gerade hier Wodka Grapefruit zur Einstimmung.
Genau, eigentlich. Wir nehmen auf im schönsten Sonnenschein und es ist Zeit für Berliner Kindelweiße.
Ja.
Mit Waldmeister oder Himbeere. Aber kein Rewe in Münster hat Berliner Kindelweiße. Und deshalb habe ich Salitos mitgebracht, Tequila-Bier. Das kühlt jetzt gerade noch ein bisschen runter und wird uns gleich hoffentlich, wir holen das aus dem Kühlschrank, wenn der erste Song läuft oder so.
Ja. Was ich hörte, gestern habe ich das gehört, dass es hier die Heimat-Heroes gibt in Münster und die brennen Schnaps tatsächlich und sind, würde ich mal sagen, nach der Adresse zu urteilen, etwa 3 Minuten mit dem Fahrrad von mir entfernt. Und ich habe schon überlegt, ob ich nicht fürs nächste Mal sozusagen ein Heimat-Hero-Getränk besorgen sollte.
Ja, das wäre gut.
Na, da gibt es auch so Kaffeekram und so, die haben spannende Sachen. Mal gucken, ich wollte auf jeden Fall mal reinschauen.
Dann könnte man noch eine Lieber-Cola dazu holen.
Eine Lieber-Cola und vielleicht noch ein, wie heißt das Bier hier aus Münster?
Finnebier.
Finnebier, genau. Was so unflätig teuer ist.
Oder, was du nicht magst, aus bestimmten Gründen, ein Pinkus Spezial.
Ist nicht so, dass ich das gar nicht mag, nur ist mir das, ich finde es halt nicht besonders lecker und finde den Hype etwas übertrieben. Aber na gut.
Mal ganz abgesehen von diesen ganzen schönen Geschichten über Alkohol und Münster, was ist denn das Motto von unserer Sendung heute?
Ja, wir haben nämlich bei der Einführung nicht erwähnt, dass wir jedes Mal ein neues Motto haben. Und dieses Motto ist One Hit Wonder.
Das ist ein, ich darf einmal dazu sagen, wer unsere letzten Sendungen gehört hat, das waren sehr kompliziert vorzubereitende Sendungen, weil es viel Informationen zu den einzelnen Songs gab. Deshalb habe unter anderem ich mir gewünscht, als die eine Hälfte von unserem Podcast, dass wir doch mal bitte eine Sendung machen, die etwas einfacher ist. Weil beim One-Hit-Wonder hat man eine Band, einen Song und ein bisschen Informationen dazu. Und seine persönlichen Erinnerungen natürlich. Und es ist nicht ganz so kompliziert wie beim Konzeptalbum oder beim Live-Konzert, wo man nicht nur das Album, den Live-Auftritt, die Bandgeschichte und alles drumherum
eruieren muss und auch die Bücher, die dahinter stehen, die waren ja letztes Mal auch more. Aber ganz ohne Arbeit geht's nicht ab, ist klar. Hast du Nachträge vom letzten Mal noch?
Nein, ich habe keine Nachträge, außer, dass ich die Fotos noch nicht gefunden habe.
Die Iggy Pop-Fotos, die du versprochen hast.
Ich habe Iggy Pop-Fotos für unsere Homepage versprochen. Vielleicht sind sie zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hier hört, auch schon online. Aber ich konnte sie zu Hause noch nicht finden. Es gibt einfach sehr viele alte Umschläge mit Farbfotos.
Okay. Ja, ich hab ein paar Nachträge. Das Problem ist ja, dass ich die Sendung immer schneide.
Ja.
Und mir die Sendung deswegen immer eigentlich relativ schnell wieder anhöre. Und mir fällt natürlich der ganze Bullshit auf, den ich da rede. So, zur Korrektur.
Wenigstens einem.
Genau, was ich tatsächlich letztes Mal schon erzählen wollte. Und da ging es teilweise einmal ging es um Herbert von Karajan, ja, dem ich mal die Hand schütteln durfte. Du hast dann irgendwie was nachgefragt. Und das, was ich eigentlich zu demselben Zeitpunkt erzählen wollte, das erste Konzert, das ich je gegeben habe, das war mit 6 Jahren. Ich war in einem sogenannten Mandolinenorchester. Ich habe Mandoline gespielt und war Solist. Musste vorspielen, Schwarzborn ist die Haselnuss.
Nein.
Doch.
Von Heino.
Nee, da kann Heino gar nichts für. Das Stück ist ja viel älter.
Ach so.
Das ist so ein altes Volkslied.
Oh mein Gott. Aber erklär doch mal bitte, was die Mandoline für ein Instrument ist.
Ja, die Mandoline hat 4 Doppelsaiten.
Ein Saiteninstrument.
Ein Saiteninstrument, ja. Es ist ein Saiteninstrument aus Holz. Es ist nicht allzu groß. Es ist, sagen wir mal, vielleicht hat es die Hälfte der Masse einer akustischen Gitarre, ist dementsprechend kürzer.
Mhm.
Und es hat am Rücken eine Beule sozusagen, einen dicken Bauch.
Ja.
Und es sind 4 Doppelsaiten drauf. Was bedeutet, dass man die Saiten eigentlich nie einzeln spielt, sondern mit einem Plektrum, also mit einem kleinen Plastikgerät, was man zwischen die Finger nimmt, dann immer im Tremolo spielt. Immer auf und ab. Na, das macht dann sowas. Das ist eine Mandoline. Die meisten Leute wissen nicht, was eine Mandoline ist. Die denken an eine Mandola. Die ist nämlich von den Seiten her genauso, aber hinten flach. Das sind Details. Man muss nicht alles wissen.
Ich habe gerade an das Instrument gedacht, mit dem Stefan Raab immer Musik gemacht hat.
Das ist eine Ukulele.
Ja, genau. Aber die ist noch kleiner.
Die ist noch kleiner, hat keinen Bauch, hat nur 4 Saiten, aber eben keine Doppelsaiten.
Ja.
Aber die ist genauso gestimmt wie eine Mandoline.
Mhm.
So, das war das eine. Dann redete ich noch über das Temrock. Und da guckte, als ich die Adresse sagte, an der das früher war, gucktest du sehr irritiert. Und es war auch einfach falsch, was ich gesagt habe. Es war eben nicht die Bahnhofstraße, sondern es war die Bremer Straße, da wo Rümpelfix ist. Ich wusste, dass du Aha sagen wirst. Weil ist ja, Rümpelfix ist einfach nicht an der Bahnhofstraße.
Genau.
Da hilft alles nichts. So, es war Bremer Straße. Gut, da haben wir das auch geklärt. Dann fiel mir nicht ein, auf welchem Album von U2 das Stück New Year's Day, was ich gespielt habe, ist. Es ist das Album, dazu heißt War und ist von 1983. Dann des Weiteren noch, weil ich nicht vorbereitet war, das, was Zappa politisch getan hat.
Ja.
Das wollte ich nochmal kurz referieren, weil das ist wirklich interessant. 1985 hat die Frau von Al Gore,
ja,
der war ja mal unter Clinton Vizepräsident,
mhm,
dessen Frau Tipper Gore ist Mitbegründerin der Parents Music Resource Center. Das sagt unsereins hier in diesen Breitengraden vermutlich gar nichts. Aber diese Gruppe ist verantwortlich für die Sticker, die irgendwann auf den Alben auftauchten. Explicit Lyrics.
Parental Guided.
Genau die.
Oh.
Tipper Gore hat das sozusagen durchgesetzt mit ihren Freundinnen, ihren erzkonservativen amerikanischen Freundinnen, dass es jetzt diesen Aufkleber gab. Das hat sich ja quasi ins Gegenteil verkehrt. Das war ja eine Auszeichnung, wenn man diesen Aufkleber hatte. Ohne ging gar nicht mehr. Und Zappa hat daraufhin seine Band umbenannt. Die hieß ja immer Frank Zappa and Mothers of Invention. Und er hat danach eine Platte gemacht, die unter dem Bandnamen Mothers of Prevention lief. Mhm. Als direkte Reaktion darauf, 1989 ist Zappa in der Tschechoslowakei gewesen und vom späteren Präsidenten Václav Havel empfangen worden. Das hatten wir so dunkel in Erinnerung,
ja,
habe ich nochmal nachgeschaut. Und er ist tatsächlich zum tschechischen Sonderbotschafter für Handel, Kultur und Tourismus ernannt worden. Er hat sozusagen eine Funktion bekommen, wie genau die ausgefüllt wurde, kann ich nicht sagen. Und dann hat er 92 angekündigt, bei der US-Präsidentschaftswahl als unabhängiger Kandidat anzutreten. Aber er ist 93 krank geworden und hat das dann
sein gelassen.
Okay. Was hatte ich noch? Genau, ich habe gerade war das Hurricane Festival.
Ja.
Und da habe ich mir ein bisschen was angeguckt, weil wir ja über Firestarter von Prodigy sprachen, kürzlich. Und da habe ich mir Prodigy tatsächlich im Livestream angeguckt und war fasziniert. Prodigy wird tatsächlich auch in dieser Sendung eine gewisse Rolle spielen. Wir werden es nicht hören.
Mhm. Weißt du ja gar nicht.
Prodigy war kein One-Hit-Wonder.
Von daher vielleicht habe ich entschieden, dass sie einen One-Hit-Wonder hatten.
Das stimmt, das kann man tatsächlich entscheiden, habe ich jetzt auch festgestellt. Auf der anderen Seite wäre das One-Hit-Wonder dann Firestarter, das hatten wir schon. Und deswegen rechne ich fest damit, dass es nicht passieren wird. Aber ich werde trotzdem über Prodigy kurz sprechen. An einer völlig anderen Stelle. Das waren meine abschließenden Worte zur letzten Sendung. Zu dieser Sendung. Das wird auf jeden Fall die erste Sendung, von der ich nicht ein einziges Stück besitze.
Oh.
Das hat den Grund, dass ich früher nur Alben gekauft habe.
Aha.
Und zwar war mir mein Geld zu wichtig, um ein ganzes Album nur wegen eines Stücks zu kaufen. Das heißt, das musste schon das ganze Album gut sein, bevor ich das überhaupt gekauft habe.
Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich besitze einige von diesen Songs als CD oder besaß sie zumindest, bis ich mal meine CD-Sammlung leider irgendwie aufgelöst habe und ganz viel verkauft oder verschenkt habe. Und zwar aus dem Grund, weil ich so ein Songmonk bin.
Mhm.
Ich war oft enttäuscht von dem Zusammenhang, in dem der Song auf dem Album ist.
Mhm.
Und von den anderen Songs oft auch. Und habe dann festgestellt, dass wenn ich mir eine Maxi-CD hole, ich den Song meistens zumindest in nicht nur einer, sondern zwei, drei, vier Versionen habe.
Ja.
Plus noch einen Track, der meistens nicht auf dem Album war. Und fand das viel cooler.
Ah ja.
Weil ich habe dann diese Songs halt unendlich gehört.
Ah ja. Ja, bei mir anders. Aus Tradition.
Aber so, wir haben ja jetzt schon gesagt, One Hit Wonder ist das Thema heute. Jetzt, wir legen ja nur das Thema fest und die Definition davon. Gut, bei der Live-Sendung mussten wir ein bisschen Definition nachholen, muss man dabei gewesen sein, etc. Aber bei One Hit Wonder haben wir jetzt gar nicht so groß darüber gesprochen, wie wir das für uns definieren.
Dass das überhaupt definitionspflichtig ist, habe ich erst gemerkt, als ich mich mit dem Thema tiefer beschäftigt habe. Es geht ja im Groben darum, die Schwierigkeiten, etwas als One-Hit-Wonder zu bezeichnen, das ist ja länderabhängig durchaus.
Ja.
Das kommt also zum Beispiel darauf an, ob das für Amerika in den Billboard Hot 100 war.
Mhm.
Oder in UK, also England und Konsorten, ist das nochmal eine andere Definition und in Deutschland auch. Na, in UK zum Beispiel ist das am lockersten. Das reicht schon, wenn sozusagen wie der Durchbruch geschafft wurde, aber es können trotzdem noch irgendwelche Stücke danach kommen, die erfolgreich waren, dann ist das bei denen trotzdem One-Hit-Wonder.
Mhm.
Dann hier in Deutschland kommt es, glaube ich, darauf an, dass dann innerhalb eines gewissen Zeitraums keine erfolgreichen Singles mehr rauskommen. Und es berücksichtigt auch nicht, hat der Act irgendwie eine Riesenkarriere hingelegt daraufhin. Also nehmen wir zum Beispiel mal Lou Bega, Mambo No. 5, ist bei uns das klassische One-Hit-Wonder.
Mhm.
Aber der Mann hat eine erfolgreiche Karriere seit der Zeit.
Ja.
Tourt er durch die Republik und immer wieder. Ne? Also, na gut, aber es ist erfüllt in Deutschland die Definition des One-Hit-Wonder. Oder die andere Seite, die mit der Zählung als solches nicht so viel zu tun hat, ist das kollektive Gedächtnis.
Ja.
Ist das in irgendeiner Form bei irgendwem irgendwie im Gedächtnis geblieben? Und ich wollte wahnsinnig gerne von Manu Chao wollte ich Bongo Bong nehmen.
Ja.
Was ich ein großartiges Lied finde. Selten hat ein Stück mir so gute Laune gemacht als das, als es rauskam. Und stelle aber fest, der Mann ist sowas von überhaupt kein One-Hit-Wonder. Der hat eine große Handvoll Hits in Lateinamerika und ist der absolute Superstar. Und daraufhin habe ich natürlich von dem Plan abgesehen.
Dann musst du halt irgendwie ein anderes Motto finden, bei dem du ihn unterbringen kannst. Beste Latin-Songs.
Beste
Latin. Da hätte ich
beste genau
Ich weiß
nicht. Ja, ich auch nicht. Was sollten wir vielleicht nehmen, weil wir keine Ahnung haben. Ja, ich habe auf jeden Fall Stücke mitgebracht, wirklich quer durch die Zeiten. Mein ältestes, also jetzt inklusive der Honorable Mentions, angefangen von 1968, hört auf bei 2011 und alles Mögliche dazwischen. Also schon
das klingt sehr interessant.
Sehr, sehr weit gestreut.
Das klingt auf jeden Fall sehr viel diverser als meine Liste. Ich kann dir meine Liste aber noch gar nicht genauer definieren, weil meine Top 5 noch nicht feststehen.
Meine Top 4 stehen auf jeden Fall fest und 5 mache ich davon abhängig, was hier so passiert über den Abend.
Ja, also bei mir ist es so, meine Nummer 1 und meine Nummer 5 stehen fest und ansonsten bin ich variabel.
Alles klar.
Ich hoffe tatsächlich heute, dass wir uns überschneiden, aber ich befürchte jetzt nach deiner Vorrede schon nicht. Wir haben uns entschieden, du fängst heute an.
Ja, eigentlich dürfte ich gar nicht, eigentlich ist Chris heute dran, aber... Ich soll es trotzdem tun.
Ich will das aber.
Genau, der Chris will das und natürlich tun wir das dann. Gut, dann kommen wir zu meinem ersten Stück. Ich sage jetzt einfach mal den Bandnamen, weil das ist, glaube ich, bei One in One dann auch so, dass man oft gar nicht die Namen kennt der Leute. Das ist ja auch ganz praktisch. Die Band heißt Blackstreet.
Okay.
Sagt dir das was?
Nein. Passt aber zu Schwarzton.
Ja, das hat 1998 sogar... einen Grammy bekommen. Der Chef des Ganzen heißt Teddy Riley und ist tatsächlich ein bekannter Mann. Wir haben es hier mit schwarzer Musik zu tun. Teddy Riley hat produziert Dangerous von Michael Jackson, hat MC Hammer produziert, Lady Gaga produziert, ist im K-Pop unterwegs gewesen, also alles Mögliche und hat den sogenannten New Jack Swing erfunden. New Jack Swing ist der Begriff dafür, dass man Mitte der 80er Hip-Hop und Soul, Rhythm, Blues und Jazz-Anleihen verbindet.
Mhm.
Wir hören gleich eine Keyboard-Linie, die basiert auf einem Sample von Bill Withers. Bill Withers, sagt dir was?
Ja.
Ain't no sunshine when she's gone. Das ist Bill Withers. Und wir hören gleich so eine recht markante Keyboard-Linie, die genau daraus gesampelt ist. Und ich spiele das jetzt einfach mal. Wir hören von Blackstreet No Diggity.
Ha, kenn ich.
Yeah.
Sehr geil.
You know what?
Das ist ein One-Hit-Wonder?
I like the playoff.
Volle Kante.
No Diggity, no doubt. Play on, play that.
Dr. Dre ist das.
Der macht da mit. Aber Teddy Riley ist Chef.
Mega gut, das war ein sehr schöner Anfang.
Ja, vielleicht noch interessant, was überhaupt heißt No Diggity? Das ist das Slangwort für No Doubt, so wie sie es auch tatsächlich singen, also kein Zweifel und dann sagt man halt so No Diggity.
Okay.
So, halt.
Aber du hast überhaupt gar nicht gesagt, von wann das der Song ist?
Der Song ist von 1996.
Und Blackstreet, das sagt mir jetzt gar nichts, aber ich habe gerade in der Spotify Liste gesehen, wer da noch alles mitgemacht hat. Kannst du das einmal benennen?
Ja, angeblich Dr. Dre. Das habe ich aber nicht weiter verifizieren können. Die Namen, okay, die da singt, ist Queen Adrina, soweit ich weiß. Es passt aber, weil, also Dr. Dre ist sicherlich kein Mitglied von Blackstreet, sondern ist halt nur produzententechnisch eben beteiligt.
Ja.
Soweit ich das herausfinde.
Naja, aber das ist der Mann, also.
Dr. Dre ist, das ist für Hip-Hop ist das der Quincy Jones, was auch immer, ja.
Förderer von Eminem und
so einigen Snoop
Dogg, anderen. Unter anderem.
So einigen anderen, ja.
Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Song. Verbindest du etwas mit dem?
Das ist ein cooler, die unfassbare Coolness verbinde ich damit. Ich mag es einfach, weil ich es mag. Also ich habe natürlich auch schon auf Partys dazu getanzt früher. Ne? Mitte 90er war für mich auch schon so gute Partyzeit. Und da lief es natürlich immer wieder zusammen mit Red Hot Chili Peppers und was noch alles so kam. Ja,
ich überlege gerade, nein, ich bleibe bei meiner Nummer 1. Ich hätte einen Song, der ganz gut passen würde, aber ich mache, also darf ich schon?
Auf jeden Fall. Wir wollten ja nicht so lange oder waren eigentlich froh, dass wir nicht so viel reden müssen, sondern mehr Musik hören können zusammen.
Ja, genau. Und zwar habe ich einen Song ausgewählt, der stammt von 1990.
90.
Okay. Band kommt aus Großbritannien.
Mhm.
Die Nummer 1 haben sie aber in den US Billboard Charts bekommen.
Okay.
Und für mich war das war so dieses Bindeglied zwischen, naja, ist jetzt eigentlich unpassend, weil dieser Hip-Hop, den wir gerade gehört haben, ist ja später.
Mhm.
Aber zwischen einem Hip-Hop und dem Crossover und mit so ein bisschen Beat-Elementen und so weiter.
Mhm.
Und der Song, um den es geht, ist Unbelievable von EMF.
Sagt mir überhaupt nichts.
Und jeder kennt den.
Wahrscheinlich.
Jeder kennt den, auch wenn er nicht weiß, dass er den kennt.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Es ist ein klassisches One-Hit-Wonder. Die Band hatte diesen einen Hit. Wie gesagt, sofort Nummer 1. Und sie sind danach nicht in der Versenkung verschwunden, aber sie hatten halt nie wieder einen wirklichen Hit. Haben dann auch aufgehört und sind witzigerweise 2022 wiedergekommen und touren jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Wahrscheinlich war das Geld alle. Waren 2023 sogar auch in Deutschland und haben auch ein neues Album rausgebracht. Aber natürlich also alle gehen zu diesem Konzert wegen Unbelievable.
Okay.
Von 1990.
Ach, ist das dieses Jahr Unbelievable.
Sieht es nämlich aus.
Jetzt bin
ich sag doch, jeder kennt das.
Ja. Okay.
Spiel.
Alles klar.
Spiel.
Cool. Freue ich mich drauf. Cooles Teil.
Ich habe doch gesagt, das kennt jeder.
Kennt jeder, in der Tat.
Also ich bitte, sollte irgendjemand, der unseren Podcast hört, diesen Song nicht kennen, bitte schreibt mir.
Ja, kann man sich kaum vorstellen.
Ja.
Und was mir auffiel, von wann war das Stück noch?
Hast du gesagt? 1990.
1990, da durfte man noch Gitarrensolo spielen.
Ja, auf jeden Fall. Zu dem Gitarrensolo kann ich sogar was sagen. Und zwar hat der Songschreiber Jan Dentsch und James Atkin waren das. Einer von den beiden ist Fahrrad gefahren. Und zwar ist er von seiner Freundin, die gerade Schluss mit ihm gemacht hat, nach Hause gefahren und hat dabei sozusagen in seinem Kopf dieses Gitarrenriff entwickelt.
So.
So soll das gewesen sein.
Okay, okay.
Und das O, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt oder ob du mit dem Namen was anfangen kannst, aber das O kommt aus einem Andrew Dice Clay Song.
Boah, nee, keine Ahnung.
Okay. Es ist deshalb so interessant, weil ein Produzent da eine Rolle gespielt hat, der nämlich die Freigabe dafür gegeben hat.
Mhm.
Und zwar Rick Rubin.
Rick Rubin, ah.
Yes. Okay. Den hat die Band gefragt, ob sie dieses Oh verwenden dürfen. Und der fand die Jungs irgendwie ganz lustig und hat gesagt, yo.
Ich glaube, der Rick Rubin ist sowieso relativ tiefenentspannt.
Ja.
Ich habe eine Biografie von ihm da und habe auch letztens ein langes Interview mit ihm gesehen, mit Rick Beato, und schon ein interessanter Typ. Kann man wohl empfehlen.
Genau, also wie gesagt, passt auf jeden Fall One-Hit-Wonder, weil kein anderes Lied von EMF hat jemals in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd diesen Status erreicht. Alle Leute, die zu den Konzerten gehen, wollen Unbelievable hören.
Natürlich.
Und tatsächlich ist der auch schon mehrfach verwendet worden in Filmen. Was ich aber viel interessanter fand, war die Bezeichnung, die ChatGPT mir gegeben hat, als Genrebezeichnung. Weil das würde mir jetzt sehr schwer fallen, das in einen Genre zu fassen.
Ja. Na, sag mal.
Alternative Crossover Indie Dance mit Party Groove.
Okay.
Ja.
Ja, dann.
Würde ich sagen, passt. Filme waren unter anderem Space Jam, also der erste, Originale mit Michael Jordan war das, glaube ich, und Bugs Bunny und Coyote Ugly.
Ah ja.
Passt, würde ich mal
basteln. Ja, auf jeden Fall auch gute Laune eigentlich. Verflossene Freundin hin oder her.
Ja. Der Titel lief zuerst unter dem Begriff, also als sie es aufgenommen haben, wollten sie ihn What the nennen.
Mhm.
Und ich finde Unbelievable aber sehr viel einfacher auszusprechen und eingängiger.
Ja, sehr schön auch, dass Unbelievable, wie es auf der Spotify-Liste, ein kleines Kästchen neben dem Namen trägt mit einem E, nämlich Explicit Lyrics.
Wahrscheinlich, weil er irgendwann mal Shit oder Fuck gesagt hat.
Wahrscheinlich. Aber nur wenn man das im Kopf hat, wie das entstanden ist oder wer daran schuld ist, ist das schon wieder witzig.
Die Olde von dem Goa.
Genau.
Na gut. Guck nicht so auf meine Liste, du darfst die anderen noch gar nicht sehen.
Nee, nee. Okay.
Song 2.
Song 2? Gut, dann Song 2 ich. 2011.
Oh.
Wir wandern nach Australien. So, und das ist jetzt ist die allerhöchste Überschneidungsgefahr bei uns beiden, nehme ich mal an. Das ist der One-Hit-Wonderigste One-Hit-Wonder aller Zeiten, glaube ich.
Ja.
Also, ich sag mal, weltweiter Nummer 1-Hit. In USA, UK, Deutschland, Australien. Grammy 2013 Record of the Year. Best Pop Duo Group Performance. 2 Milliarden Views, YouTube, Stand 2025. Über 13 Millionen Einheiten verkauft. Und ich rede von einem Künstler, der heißt, das ist auch nochmal danach gecovert worden. Ein unglaublich tolles Cover gibt's davon.
Von Walk the Earth.
Walk of the Earth, genau. Ich rede von Gotye und Somebody I Used to Know.
Okay, dann habe ich schon mal einen Song mehr, den ich machen kann. Genau das hatte ich mir erhofft.
Ja, schön. Dann spiele ich dir gerade in die Karten.
Ja.
Gut, nach dem Album, das heißt Making Mirrors, hat sich Gotye im Prinzip aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Er sagt selber, er will kein Nachfolgealbum machen.
Ja.
Er hat einfach keinen Bock.
Ja.
Und ist quasi hat eine kurze, extrem intensive Pop-Karriere hinter sich. Und will aber einfach nicht mehr. Wahrscheinlich hat er damit auch ausgesorgt und dann ist gut und er ist glücklich damit, dass er jetzt jeden Tag bis 10 Uhr schlafen kann.
Hast du das nicht letztens mal, ich weiß gar nicht in welcher Sendung das war, aber gesagt, dass du früher darauf so runtergeschaut hast, aber dass es eigentlich eine ziemlich coole Nummer ist, wenn man einen Song schreibt und dann den Rest seines Lebens.
Ja.
Gemütlich leben kann.
Exakt so ist das. Irgendwann hatte ich ein Interview gehört mit dem Künstler, einem Holländer, der hatte Ula Paloma Blanca.
Von einem Holländer, ne?
Holländer, genau. Ja. Und der sagte genau das. Es sei ihm absolut gar nicht unangenehm, dass er immer nur mit diesem Song verbunden würde, weil ihm dieser Song beschert, dass er morgens die Zeitung lesen kann, bis 10 Uhr schlafen kann und dann einfach gucken kann, was er gerne arbeiten möchte.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, irgendwie hat er auch recht und ich sollte meine Haltung dazu korrigieren. Das ist besser als ein Lottogewinn sozusagen, weil man kann ja noch was dafür.
Ja,
ne? Das ist schon ziemlich klasse. Okay, aber Gotye, Duo-Performance hatten wir ja gesagt oder hatte ich gesagt. Kimbra Lee Johnson ist die Dame, die da singt. Die gibt es bis heute, die tourt bis heute durch Australien, aber natürlich nicht mehr mit diesem unfassbaren Erfolg.
Mhm.
Der ist aber auch kaum wiederholbar, weil wenn man den Quellen, die ich hatte, glauben darf, dann ist das bestverkaufte One-Hit-Wonder aller Zeiten.
Okay.
Inklusive der 70er, was schon wirklich eine Aussage ist.
Ja.
Ne, weil damals die Verkaufseinheiten aufgrund der Struktur, die da herrschte, natürlich völlig anders waren. Und natürlich gab es kein Streaming da, ne, aber Gotye hat schon voll vom Streaming und im Internet profitiert. Absolut meistverkauftes Album und ich denke, wir hören es jetzt einfach, oder?
Ja, sehr gerne. Weil dann können wir uns danach noch austauschen, was ich noch rausgesucht hatte für den Song.
Ja, gerne. Okay, los geht's.
Du hast den Titel gar nicht genannt.
Doch. Meine schon.
Zwei ikonische Videos, die man sich dazu angucken kann.
Ja.
Zum einen das Originalvideo.
Ja.
Ich glaube Stop Motion, Body Paint und so weiter.
Alles sehr total kunstvoll gemacht.
Künstlerisch.
Super schön.
Und dann natürlich das Video von Walk the Earth. Das ist Walk of the Earth. Earth, mein Gott. Auf jeden Fall zwei Videos.
Ja.
Ja, aber erzähl du erstmal und dann.
Ja, noch bei Walk of the Earth vielleicht einfach nur, wie groß das ist. Selbst das Cover-Ding, das Video ist natürlich wirklich schön. Ne? Die Leute alle um eine akustische Gitarre herum und spielen alles auf dieser Gitarre und singen dazu. Und das hat auch bei YouTube 200 Millionen Abrufe.
Okay.
Also von daher haben die auch ganz gut profitiert.
Ja. Aber er bekommt doch dann. Wenn da Geld fließt, bekommt er doch Tantiemen, oder nicht?
Ja, natürlich. Wenn es bei YouTube monetarisiert wird, dann sehen die von dem YouTube-Geld überhaupt nichts, aber profitieren natürlich karrieretechnisch
durch
enorm.
Bekanntheit, genau.
Durch Bekanntheit. Und wenn die jetzt das Stück live auf der Bühne performen, kriegen die auch kein Geld dafür, weil sie haben es schließlich nicht geschrieben. So sind die Regeln.
Aber apropos Geld und YouTube und so?
Ja.
Ist es nämlich so, dass der liebe Gott hier auf wahrscheinlich ziemlich viel Geld von YouTube verzichtet hat, weil er sich geweigert hat, dass vor dem Originalvideo Werbung geschaltet wird.
Ah ja.
Das heißt, die Tatsache, dass man das Video ohne Werbung sehen kann, bis heute, liegt daran, dass er darauf verzichtet hat, damit Geld zu machen.
Cool. Beeindruckend. Gibt wahrscheinlich nicht viele, die das tun.
Nee. Ich würde es, glaube ich, nicht tun. Aber ja, immer noch ein cooler Song.
Auf jeden Fall. Ganz großartig. Sehr schön auch die ganzen Sounds, zum Beispiel der Mellotron-Sound, der da läuft. Mellotron ist ein besonders schönes Instrument, das schon die Beatles damals verwendet haben. Und viele, viele andere. Das basiert darauf, dass bestimmte Sounds auf einem Tape aufgenommen sind.
Mhm.
Und dieses Tape ist in die Maschine eingebaut und wenn man eine Taste drückt, dann dreht sich das Band und spielt eine bestimmte Strecke des Bandes ab. Und je höher du das spielst, desto schneller wird das Band.
Ja.
Und das, dadurch, dass das halt alles quasi auf echten Aufnahmen basiert, ist das halt eine ganz spezielle, eigenartige Atmosphäre, die das verströmt, die bis heute die Leute fasziniert.
Okay.
Also ein Instrument, was total abseitig ist letztendlich, aber was so schön klingt, dass die Musiker bis heute davon Gebrauch machen.
Was ich jetzt gar nicht recherchiert habe, ist das ein normales Xylophon?
Das ist so ein kleines, wie ist das, das hatten wir, als Kind hieß das Xylophon.
Ja.
Ja, genau.
Okay. Und ich habe auch gehört, dass er den Song Mama zu Hause geschrieben hat.
Ist das so?
Ja.
Ah ja, okay.
Also noch in der Studentenbutze sozusagen oder ja. Schülerbutze, wie auch
oder,
immer.
Ja.
Ja.
Im Kinderzimmer quasi.
Ja. Genau.
Ja, schön. Aber ich gönn's ihm von Herzen, weil das Lied ist so gut gelungen.
Jetzt hat er wieder 0,02 Cent gekriegt oder so.
Wer weiß. Vielleicht will er das Geld ja gar nicht haben.
I don't know. Also ich könnte mir vorstellen, der nächste Künstler, die nächste Band, der nächste Künstler ist, würde ich jetzt mal behaupten, ich habe auf jeden Fall nichts dergleichen gelesen, ist ganz froh, wenn er noch Geld kriegt für den Song, den wir gleich hören werden.
Mhm.
Er stammt auch von 96, also so,
okay.
So ähnlich wie No Diggity.
Ja.
Ist aber eine komplett andere Nummer. Und bei One Hit Wonder muss, und vor allen Dingen in unserem Kontext Gen X mehr oder weniger plus minus, Werbung.
Ja.
Songs aus der Werbung.
Ja.
unfassbar. Entweder alte Songs, die wieder nach oben katapultiert worden sind, oder neue Songs, die gar keine sein sollten und dann aber zu Songs geworden sind, weil sie als Melodie in der Werbung genutzt wurden und so weiter. Und das spielt eine große Rolle. Das wollte ich unbedingt dabei haben.
Okay.
Und dieses nächste Lied ist genau eins aus einer Levi's-Werbung.
Okay.
Aus einer Levi's-Werbung von 1996. Und Levi's-Werbung, wer heute keinen Eindruck davon hat, Levi's-Werbung war die Werbung. Also
ja.
Es gab mal eine Zeit, da war Apple-Werbung die Werbung.
Ja.
So. Lange davor war Levi's-Werbung einfach. Das war das, wo man sich darauf konzentriert hat, was geil war, wo wirklich viel Mühe drin steckte und so weiter. Und diese Werbung habe ich persönlich nie gesehen.
Mhm.
Ich habe sie mir jetzt angeguckt auf YouTube. Sie ist immer noch da. Sie ist wahnsinnig schlecht gealtert. Sie ist wirklich sehr, sehr strange.
Ja.
Aber ich kannte diesen Song. In irgendeiner Art und Weise ist dieser Song zu mir geraten und ich fand den so geil, jedes Mal, wenn er im Radio gespielt worden ist, dass ich mir die Maxi-CD gekauft habe.
Okay.
Und auch das Cover dieser Maxi-CD war einfach sehr strange. Und wir reden von einer Band, die heißt Babylon Zoo.
Okay.
Und der Song heißt Spaceman. Und ich möchte gerne, dass du den jetzt spielst.
Ja.
Und ich wette mit dir um eine Schale Pistazien, dass du den auch kennst.
Okay, Spaceman. Irgendwas klingelt da von mir.
Ja. So ist das.
Dann mal los.
Ja. Das war Spaceman von Babylon Zoo. Von der Schallplatte The Boy with the X-Rays.
Okay.
Ich wollte noch was sagen, und zwar, warum ich den ausgesucht habe als One-Hit-Wonder.
Ja.
Also erstens, wie gesagt, ich verbinde damit, dass ich wirklich zu das Ohr gegangen bin. Ich glaube, das gab es damals noch.
Ja.
Legendärer Plattenschuppen in Münster.
Auf jeden Fall.
Und da reingehört habe und mir dann wirklich die Maxi-CD gekauft habe. Und dann lief dieser Song halt einfach ständig bei mir zu Hause per Repeat.
Ja.
Genau. Hat Goldstatus erreicht. Das heißt also Nummer 1 und ganz viele verkaufte Platten. In Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden. In UK Platinum. 5 Wochen auf Platz Nummer 1.
Wow.
Jazzman, so heißt der Mann hinter Babylon Zoo, war der erste britisch-asiatische Mensch, der jemals auf Platz 1 in UK war.
Okay.
Und das galt auch als war seinerzeit wichtig. Oder gilt auf jeden Fall als mein Meilenstein. Babylon Zoo hat danach noch ein Single gehabt, die irgendwie auf Platz 40 hochgekommen ist, irgendwie für ein paar Tage. Hat halt diese ganze CD dann noch rausgebracht. Die war so mittelerfolgreich. Und inzwischen gibt es Babylon Zoo schon lange nicht mehr und er selbst arbeitet als Filmproduzent.
Okay.
Was auch wiederum passt, weil das Video zu dem Song, also das echte Video, nicht die Levi's-Werbung, war im Stil von 50er-Jahre Science-Fiction-Filmen gedreht.
Ah ja.
Also so Trash, unscharf, Monster, Alien.
Okay.
Ja.
Spannend.
Ja.
Spannend, spannend. Ja, cooles Stück auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Okay, soll ich übernehmen?
Ja. Song 3.
Gut. Wir wandern jetzt wieder nach England in das Jahr 1968.
Okay.
Da war ich mir sicher, dass du das nicht nehmen würdest.
Einfach das kann ich dir jetzt schon sagen. Damit hast du recht.
Weil es so lange her ist. Ich sag den Sänger einfach mal, der Sänger heißt Arthur Brown.
Mhm.
da klingelt wahrscheinlich noch nichts.
Das klingt so ein bisschen wie Arthur Brown, der Pfarrerdetektiv oder so.
Das könnte aus so einer Pfarrer Brown gibt's doch.
Ach so, ja, stimmt. Könnte so eine Miss Marple-Figur sein.
Ja, nein, ist er nicht, sondern er ist ein Sänger, der sich immer ganz wild verkleidet hat und schrägste Performances macht. Er hatte eben nur diesen einen Hit. Der ist produziert von Pete Townshend von The Who.
Das ist ein Name, den kenne ich schon.
Und Besonderheit ist, dass es gibt keine Gitarren und das 1968. Keine Gitarren, sondern alles, was wir gleich hören werden. Bass und die Akkorde sind alles mit der Orgel gemacht.
Hm.
Also Bass mit Pedalen.
Ja.
Vincent Crane heißt der Mann. Der hat später Atomic Rooster gegründet, was auch eine recht erfolgreiche britische Rockband war. Also er hatte eine sehr bühnenhafte Darstellung. Und der Einstieg, den du hundertprozentig schon 87 Mal gehört hast, der extremst berühmt ist, das ist wahnsinnig oft gesampelt worden. So also mit einer der meist gesampelten Samples der Musikgeschichte.
Okay.
Gecovert wurde der auch oder beziehungsweise gesampelt. Prodigy nämlich hat fürs erste Album ein Stück gehabt, das heißt Fire. Und da ist das Anfangssample dafür genommen worden. Hat später mit Peter Gabriel gearbeitet. Nein, Peter Gabriel, Alice Cooper, Bruce Dickinson, Marilyn Manson haben ihn alle als Einfluss genannt.
Mhm.
Bruce Dickinson, you know. Iron Maiden.
Ja.
Der Mann mit dem Flugzeug. Genau, mitgespielt hat live, wenn das live aufgeführt wurde, ein Schlagzeuger namens Carl Palmer. Der war einer der drei Gründer von Emerson, Lake & Palmer. Der ebenfalls recht legendären britischen Prog-Rock, Jazz-Rock-Band, die du nicht kennst, wie ich dein Gesicht, wie ich dein Gesichtsausdruck
es tut mir leid, dein erwartungsvolles Gesicht so enttäuscht zu sehen, aber ich kann es nicht ändern.
Okay, kein Emerson, Lake & Palmer, ist schlimm, aber ich nehme das jetzt mal so. Aber du kennst seine Stimme auch, denn wir hatten ja beim letzten Mal Tales of Mystery and Imagination von Alan Parsons und da ist ein Stück drauf, das heißt The Telltale Heart.
Ja.
Und Arthur Brown singt das.
Oh, dann kenne ich seine Stimme sehr gut sogar. Ja.
Du kennst seine Stimme sehr gut. So, und dieses Stück heißt tatsächlich, wie bei Prodigy heißt es Fire. Und ich mache jetzt einfach mal an und ich bin sicher, dass du das, was wir jetzt hören, schon sehr oft gehört hast.
I am the God of Hellfire. I bring you fire.
Ich kenne das Original. Bitte? Ich kenne das Stück.
Ja, natürlich. Fire, The Crazy World of Arthur Brown, so hieß die Band.
Und das Album.
Und das Album hieß auch so, genau. Oder heißt so.
Also das Cover ist auf jeden Fall schon mal sehr crazy.
Ja, ich empfehle, YouTube-Aufnahmen aus der Zeit mal anzuschauen bei dunklem Licht.
Okay.
Er ist schon ein wilder Typ. Also Abteilung Schockrock, also gilt als Vorläufer des Schockrock sozusagen, noch vor Alice Cooper, vor Kiss.
Also, ich kenne tatsächlich diesen Song, der war auf einer meiner Kassetten, Mixtapes.
Ja.
Hatte aber das große Problem, dass ich hatte so ein paar von diesen Originalsongs irgendwie mir aus dem Radio geholt oder auch aus dem CD-Verleih und dann auf Kassette überspielt und so. Und das war immer, das war schwierig, das auf Partys unterzubringen, weil dann die ersten 5 Sekunden dann alles so aufgesprungen und ja, und dann geht der Song weiter und dann wird es plötzlich duster und dann wird es langsam und dann wieder schnell. Und das ist so, das ist ein bisschen schwierig, das unterzubringen.
Ja, verstehe.
Aber hast du irgendwas, ob er mal für einen Soundtrack verwendet worden ist? Ich könnte schwören, dass der irgendwo auch schon mal in Gänze irgendwo untergekommen ist.
Filme weiß ich gerade nicht. Habe ich nicht rausgesucht. Ich habe hier nur noch stehen, exzentrischer Typ mit brennenden Helmen und Nacktauftritten.
Und wenn du sagst, der tritt so häufig auf, dann scheint er ja doch irgendwie noch eine Karriere zu haben, gehabt zu haben.
Ja, die Leute wollten ihn als Sänger eine ganze Zeit lang, weil er auch wirklich ein exzellenter Sänger ist, wie man hören kann. Er hat auf jeden Fall zuletzt aufgetreten, lebt auch noch zuletzt aufgetreten. 2012.
What?
Mit Chris Farlow zusammen. Das ist so ein englischer Blueser. Ist noch aktiv. Oder ich hoffe jetzt auch noch.
Okay.
Ich meine, der Mann ist, der wird jetzt auch schon so seine 70 sein. Ich weiß nicht, wann er geboren wurde. Aber nu.
Und er hat jetzt gesehen, sein Song wurde mal wieder gespielt.
Ist
doch auch was Schönes.
Auf jeden Fall.
So, ich stehe jetzt vor dem großen Problem, dass der Song, von dem ich mir wünschte, dass du ihn nehmen würdest, dass ich glaube, dass du ihn nicht mehr haben wirst. Jetzt muss ich halt ganz stark überlegen, ob ich mich für den einen oder für den anderen Song entscheiden möchte, weil ich gerne den letzten Song beibehalten möchte.
Okay.
Dazu habe ich mich aber auch erst vorhin entschieden, als ich auf dem Weg zu dir war, dass ich den letzten Song, der war bis gestern auch nicht mal unter den Top 10.
Okay.
Ich lasse den Song, von dem ich mir gewünscht hätte, dass du ihn nehmen würdest, den packe ich in die Honorable Mentions.
Vielleicht spiele ich ihn ja noch.
Ja.
Du glaubst aber nicht dran.
Nein, ich glaube nicht dran. Und ich, dann nehme ich aber einen anderen, weil das ist ein Paradebeispiel für einen One-Hit-Wonder.
Gut.
Jeder kennt ihn, sagen wir mal, in Deutschland war er auf Platz 1, in den USA Platz 4, Australien Platz 1 und UK Platz 2.
Okay.
Und selbst wenn die Plätze jetzt nicht so weltbewegend sind, ist es aber ein absoluter Dauerbrenner. Also er wird heute im normalen Radio noch gespielt. Er taucht in mega vielen Playlists auf. Also es ist auf jeden Fall immer wieder, der war in Serien wie How I Met Your Mother, New Girl, Smallville. Also er wird immer wieder ausgegraben. Bevor ich jetzt zu viel darüber rede, möchte ich direkt zur nächsten Musik. Wir wollen ja viel Musik hören.
Ja.
Und deshalb hören wir jetzt Crash Test Dummies.
Oh.
Aus dem Jahr 1993 mit dem Song
Sagt mir natürlich was. Mag ich auch das Stück.
Okay. Boah, ich nehm's dir so übel, dass du das nicht nimmst, den anderen Song. Gehört noch dazu?
Ja, super Song. Man wundert sich, warum der Sänger nicht auf 130 Aufnahmen zu hören ist, sondern nur quasi auf dieser oder vielleicht auf dem Album noch.
Ja, witzigerweise, also der Song war ja international ein Hit. Also so wirklich, habe ich ja gerade gesagt, ja. Platz 1, Platz 2 etc. In Kanada, wo die Band eigentlich herkommt, war der Song nur Platz 14.
Ah, der Prophet im eigenen Land.
Sozusagen. Interessanterweise sind die Crash Test Dummies aber immer noch unterwegs, haben auch mehrere Alben rausgebracht. Insofern kann es gut sein, dass er auf hunderten von Songs zu hören ist,
ja,
weil sie in Kanada immer noch touren und okay sind.
Eine Band des öffentlichen Bewusstseins sind.
Okay. Genau. Aber weltweit sind sie einfach bekannt als One-Hit-Wonder und genau für diesen einen Song. Was ganz interessant ist, das Video ist angelehnt an den Text und es sind drei Kurzgeschichten. Und in dem Video werden diese Kurzgeschichten erzählt von Schülern auf einer Schulbühne.
Okay.
Und der Text ist auch sehr getragen, traurig, spielt von Bully und so weiter und Vorurteilen und Traurigkeit in der Jugend etc. Der Sänger Brad Roberts, dem fiel nämlich kein Titel ein. Also ein Titel auch für den Refrain, dass er singen konnte. Und deshalb hat er immer halt und ist letztlich damit gegangen, weil er halt sagte, das klingt resigniert genug.
Ja.
Ja.
Okay.
Weggefährten von ihm beschreiben seine Stimme übrigens, als wenn eine Kröte singen könnte.
Ach, das ist gemein. Also selten so einen schönen Bass gehört, ehrlich. Also
ja,
das ist mal ein richtiger Bass, und dass er dann noch die Melodieführung ist auch großartig.
Das ja, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich musste diesen Song jetzt wirklich, ich musste austauschen, weil das war sozusagen der, also ich habe geschwankt zwischen diesem und dem, den ich jetzt nicht genommen habe, der dann in den Honorable Mentions auftaucht.
Okay.
Auch eine sehr explizite Stimme, auch ein jemand, der im Musikbusiness sehr, sehr erfolgreich ist, aber halt nur diesen einen Song hat und ja.
Und da ist mir auch noch jemand unter, vielleicht weiß ich sogar gerade von wem du redest, aber egal.
Ja.
Das interessiert jetzt nicht.
Genau, da müsste ich noch nicht mal den Namen nachgucken, weil ich den auswendig weiß. Aber egal, auf jeden Fall, das war mein One-Hit-Wonder und ich verbinde das mit Nachmittagen, wo man bei Freunden sitzt, MTV oder Viva, wahrscheinlich eher MTV im Hintergrund läuft, und dieser Song kommt und das Video und man sitzt so und quatscht und verliert sich so ein bisschen, hört auf zu reden und guckt so gebannt auf den Fernsehbildschirm, aber es ist gar nicht schlimm, es ist nicht awkward oder so, sondern es ist einfach ein schöner Moment, den man gemeinsam erlebt. Ja.
Okay.
Das war die Zeit.
Das war die Zeit.
1993.
Okay. Dann übernehme ich wieder, oder?
Ja, du bist jetzt bei Song 4.
Bei Song 4 und ich tausche aber gerade meine Reihenfolge.
Es wird knapp, es wird knapp.
Tausche jetzt meine Reihenfolge, und zwar, weil die Crash Test Dummies so eine schöne akustische Gitarre hatten und da möchte ich gerne anschließen.
Ah.
Und ich spiele jetzt einen Song, der auch noch, der ist richtig alt wieder.
Ja.
1969, ein Jahr später als
okay.
Arthur Brown, ein Folksong. Wir hatten noch gar keine Folkmusik hier in dieser Sendung.
Naja, Crash Test Dummies ist ja so ein bisschen Country Folk.
Ja, aber jetzt haben wir
Indie. Richtig,
ne, also das ist jetzt so Folk, wie Nick Drake Folk ist.
Okay.
Also ein Mann und seine Gitarre.
Ja. Singer-Songwriter.
Singer-Songwriter, genau. 69 geschrieben, wurde erst 1974 zu einem riesigen Hit.
Mhm.
Ist eigentlich eine...
Durch den Film wahrscheinlich.
Nee, gar nicht mal, sondern durch eine Neuaufnahme.
Ach so.
Es gibt bis heute mehr als 200 Coverversionen dieses Songs.
Was? Ja. Ich dachte, Feeling Good wäre schlimm.
Der Sänger, den kann ich ja einfach schon mal nennen, weil ich mal davon ausgehe, dass dir der Sänger wahrscheinlich auch nichts sagen wird. Der Sänger heißt als Künstlername Ralph McTell.
Nothing.
Nothing, ne, dachte ich mir. Ralph May heißt er eigentlich mit korrektem Namen, mit bürgerlichem Namen. Dieses Lied ist eigentlich eine alte Volksweise, was man daran schon erkennen kann, dass 1968 Esther Oferim den als Chanson mit genau demselben Lied zur selben Zeit auch auf der Bühne stand. Al Stewart hatte ein Stück, was sehr ähnlich klang, und musikhistorisch ist es aller Wahrscheinlichkeit nach der Kanon in D von Johann Pachelbel von 1677, der dem Ganzen zugrunde liegt.
Okay.
Also, das heißt, das ist jetzt kein, ja, Songwriter ist jetzt knapp die Definition, ja, ne? Nach der ganzen Vorrede. Nichtsdestotrotz hat er das zu dem wahnsinnig großen Hit gemacht, und es ist eine Sozialkritik. Damals, als Sozialkritik noch richtige Sozialkritik war. Es geht um, der sollte eigentlich heißen Streets of Paris, aber weil er im englischsprachigen UK-Raum unterwegs war, hat er das Stück dann Streets of London genannt. Immer noch nichts. Es kann auch sein, dass du dieses Lied nur so ganz vage kennst.
Ja.
Ich habe dieses Lied als Kind schon geliebt. Ich habe die Sozialkritik sofort verstanden, selbst mit meinem bruchstückhaften Englisch, das ich damals nur konnte, sozusagen, weil es geht da um Have you seen the old man? Ne? Ja. Hast du den alten Mann gesehen in seinen ausgetragenen Latschen? Und wenn du durch die Streets of London gehst, ich nehme dich bei der Hand, und du, kann ja sein, dass du was zu klagen hast, aber ich zeig dir, dass alles noch viel schlimmer sein könnte.
Okay.
Und Miriam, meine Liebste, die liebt das Lied auch. Und wir waren uns einig, dass das herausragende Merkmal was es sehr unterscheidet von der Musik, die so heute unterwegs ist, ist die Zärtlichkeit, mit der das vorgetragen ist. Mhm. Es ist wirklich wunderschön. Ich liebe es sehr. Und ich spiele jetzt Streets of London von Ralph McTell.
Natürlich kenne ich das.
Da, 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 da. Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn-out shoes? By the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Also diesen sehr zärtlichen und schönen Song kenne ich.
Ja, das dachte ich mir, dass du das schon mal gehört hast. Ja.
Ich habe gerade schon gesagt, es erinnert mich stark an Cat Stevens und ich muss sagen, eventuell könnte es sogar sein, dass ich die Version von Cat Stevens halt kenne.
Oder eine andere der 200-Cover-Version, die es angeblich gibt.
Mir kommt diese und auch seine sehr schöne Stimme,
ja,
kommt mir schon sehr bekannt vor.
Ja.
Ich kann aber nicht umhin, um jetzt einmal was loszuwerden, auch wenn das die Stimmung total zerstört. Aus heutiger Sicht ist das natürlich absolut unmöglich, was der da singt.
Wieso?
Ja, weil jedes Gefühl wichtig ist und jede deiner Empfindung und so ein Whataboutism, wie dir geht's schlecht, schau dir mal den alten Mann an, dem geht's doch viel schlechter, darf man ja heute so gar nicht machen.
Was heißt darf? Ich bin nicht auf dem Kriegsfuß mit diesem Mann. Was man darf und was man nicht darf.
Naja, nein, das war jetzt, ne?
Aber, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das bezieht sich eben auf die Leute, die eben auf hohem Niveau rumjammern.
Ja, gut. Das.
Und ich finde, da kann man durchaus mal was sagen.
Finde ich auch. Ja, also auf jeden Fall ein sehr schöner Song. Und das Cover von dem Album, das du gewählt hast hier.
Ja, das ist
Best of Folk.
Ja, das ist bestimmt nicht das Album, sondern das ist halt nur irgend so eine Zusammenstellung.
Ist aber ein schönes Coverbild.
Das stimmt. Das ist wahr.
Jetzt bin ich schon wieder dran, ne?
Du bist schon wieder dran.
Oh Mann.
Ratzi-fatzi geht das
ja
heute.
Ja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil ich weiß immer noch nicht.
Also versprochen, ich nehme eins, was du nicht hast nächstes Mal.
Okay, dann nehme ich jetzt meine sichere Nummer 5,
ja,
als Nummer 4.
Gut.
Weil wir gerade in so einem leichten... Also wir sind ja in so einem leichten, neutralen Down. Also,
ja,
also wir sind ruhig.
Genau.
So. Und von ruhig und melancholisch gehen wir jetzt zu, also wenn Melancholie mit Alkohol getränkt wird und noch düsterer wird.
Oh.
Und wir kommen zu einem One-Hit-Wonder, was gar nicht mehr One-Hit-Wonder sein kann und was gar nicht weniger One-Hit-Wonder sein kann. Und zwar ist es ein Song, der gar kein Hit war.
Okay.
Deshalb ist es kein One-Hit-Wonder. Es ist aber ein One-Hit-Wonder, weil es gibt von der Künstlerin nur dieses eine Lied.
Okay.
Und es ist ein absoluter Kult-Hit.
Nicht mal ein Album dazu?
Nichts.
Nichts, einfach nichts.
Es gibt dieses Lied, Punkt.
Okay. Witzig.
Die Künstlerin, um die es geht, war Taxifahrerin.
Okay.
Und hat durch Zufall Jonathan Demme gefahren, dem Regisseur von einem der berühmtesten Thriller, die es gibt, nämlich Schweigen der Lämmer.
Okay.
Und sie hat dem ein Demo-Tape einfach zugesteckt, weil die sich unterhalten, also sie hatte dieses Demo-Tape halt immer in ihrem Taxi mit dabei und genau für solche Situationen. Und sie hat ihm das zugesteckt. Und der Jonathan Demme hat gesagt, nehme ich. Ich habe da eine bestimmte Szene, passt perfekt. Und wer Schweigen der Lämmer gesehen hat,
habe ich.
Okay, dann wirst du, wenn du den Song hörst, dich wahrscheinlich an die Szene erinnern.
Vielleicht.
Ich Gut, ich habe Schweigende Lämmer aber auch, ich glaube, 24 Mal gesehen. Aber die Szene, um die es geht, die habe ich jetzt noch in wörtlicher Rede in meinem Kopf,
okay,
was oft zu ziemlich cringen Situationen führt, weil es eine sehr, sehr schlimme Szene ist. Naja, ich komme jetzt zu einem Lied. Das Lied heißt Goodbye Horses. Die Künstlerin hieß Q Lazarus.
Keine Ahnung.
Niemand kennt diesen Song,
ja,
außer die Leute, die Schweigende Lämmer gesehen haben. Unfassbar. Ich hab sofort diese Bilder im Kopf.
Nie gehört, hatte ich eben schon gesagt, während des Stücks. Einmal schon, weil ich Schweigen der Lämmer natürlich gesehen habe. Aber da ist es mir nicht aufgefallen. Was mir allerdings aufgefallen ist,
ja,
warum du gesagt hast, das kann nicht mehr und nicht weniger One-Hit Wonder sein.
Ja.
Das passt natürlich ganz gut. Ein Stück, das keiner kennt, trotzdem One-Hit Wonder ist, weil es ein One-Hit Wonder ist einfach. Es passt in die Definition hervorragend, finde ich.
Es genießt halt absoluten Kultstatus. Es war tatsächlich in den UK-Charts, in den UK-Independent-Charts, tatsächlich auch Platz 18 für irgendwie ein paar Tage. Also insofern, es hatte schon eine Platzierung.
Ja.
Aber es gibt halt danach nichts mehr von ihr. Die Künstlerin, die sich Q Lazarus genannt hat, hieß bürgerlich Diane Lucky.
Mhm.
Das war ihr echter Name.
Wäre auch ein schöner Künstlername, oder?
Ja, total. Interessanterweise, und also mir ist der Song halt sehr, sehr präsent. Ich habe ihn jetzt wiederentdeckt auf so einer One-Hit-Wonders- Top 100 Liste,
ja,
durch Zufall und wusste gar nicht, dass das ein One-Hit-Wonder ist. Hab mich dann ein bisschen damit beschäftigt und habe aber wirklich gedacht, okay, das ist ein bisschen zu weit ab, deshalb will ich das nicht aufnehmen. Und dann habe ich mir meine Playlist, meine Top 14 oder so, habe ich mir immer wieder angehört und der bleibt einfach so stecken und deshalb wollte ich den, auch wenn keiner von euch, liebe Zuhörer, den wahrscheinlich wirklich kennt, wollte ich den unbedingt spielen. Und kann nur ermutigen, sich nochmal Schweigende Lämmer anzugucken. Das wirkt wie aus der Zeit gefallen. Es ist noch ein sehr, sehr guter Film. Und toller Soundtrack auch. Sehr spannend aufgebaut. Das Interessante ist, die Geschichte von ihr, von Diane Lucky, ist jetzt in diesem Jahr 2025 nochmal wieder hochgekommen, weil sich irgendjemand an sie erinnert hat.
Ja.
Und er hat jetzt eine, ich glaube, Netflix-Doku gemacht.
Ah ja.
Namens The Many Lives of Q Lazarus.
Okay.
Und da geht es genau um ihr Leben. Sie hat danach nämlich als Busfahrerin weitergelebt.
Ja.
Ja.
Aber eher unfreiwillig wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon. Ist inzwischen, wenn ich das richtig gelesen habe, leider verstorben. Aber dieser Song bleibt.
Ja.
Für immer. Jetzt ist es ja so, du hast ihn bewusst das erste Mal gehört.
Ja.
Einen Song zum ersten Mal hören und dann zu beurteilen, ist immer schwer.
Na klar.
Aber wie hast du ihn empfunden?
Ich habe jetzt natürlich nicht auf den Text geachtet, sondern einfach nur auf die Töne. Ein bisschen eintönig.
Mhm.
Okay, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Gefühle abfragen ist immer schwierig. Ich fand das Stück okay.
Ja.
Es war jetzt nicht so, dass es mich vom Hocker gerissen hätte. Aber völlig okay. Die Geschichte dahinter finde ich im Moment interessanter als das Stück.
Ja. Ganz kurz zu dem Inhalt des Songs. Sie singt über Transzendenz sozusagen. Also
ja,
die Five Horses sind ihre Sinne.
Ja.
Die will sie hinter sich lassen. Also sie will sozusagen überfühlen, sehen etc. halt stehen. Und
die Arme.
Deshalb passte der Song auch so gut in den Film, weil da gibt es ja den Serienkiller, ja, der sich selbst entdeckt und sein inneres Selbst irgendwie verdrängt, aber irgendwie dann doch nicht und rauskommt und so weiter. Und das ist die Szene, wo er vorm Spiegel steht.
Mhm.
Und sein gewünschtes Ich sich anschaut.
Ja.
Und genau. Ja.
Okay.
Jetzt.
Witzig.
Ja. Okay. Und weil du nicht mehr Songs genommen hast, die ich sonst auf meiner Liste hatte, muss ich jetzt ganz viele weglassen.
Ja, ich habe auch ganz viele, die ich weglassen muss. Ich bin auch immer noch unentschieden, was ich als nächstes Stück nehmen sollte. Ich habe eine Tendenz.
Aber du bist jetzt dran.
Das ist das Problem. Ich muss jetzt vortragen.
Ja.
Gut. Dann gehe ich jetzt einfach auf dieses Stück, auf das du mich letztendlich gebracht hast.
Ja.
Wir hatten mal vor kurzem, weiß gar nicht mehr in welcher Sendung, hattest du The Neck von My Sharona. Ja. My Sharona von The Neck. So.
Richtig.
Was ja auch der Definition eines One-Hit-Wonder
absolut
perfekt zuträglich wäre.
Ja.
Und da habe ich gedacht, dass von wann ist Marshall müsste so
78? Irgendwas. Also auf jeden Fall älter als der Film. Viel, viel älter.
Ja, ich hätte es in die 80er gepackt, aber okay.
Vielleicht auch 89. Also es ist auf jeden Fall, der Film ist, glaube ich, irgendwie Ende 80er, Anfang 90er und der My Sharona war schon 5 oder 10 Jahre alt.
Ja. Und The Neck war ja eine UK-Band.
Yes.
Also eine englische. Und ich fühlte mich sehr erinnert an ein Stück der amerikanischen Band Ram Jam.
Ja.
Ram Jam ist eine Band, die nur dafür gegründet wurde, dieses Lied aufzunehmen.
Okay.
Die haben zwar noch ein bisschen weitergemacht, das hat aber niemanden mehr interessiert. Es gab also nur dieses Stück. Es ist eigentlich auch ein steinaltes Stück, also das, die ersten Quellen dieses Titels, das war eigentlich ein schwarzes, also ein Lied der schwarzen Sklaven. Und wurde eigentlich immer a cappella vorgetragen. Und die ersten Dokumente, die es über dieses Stück gibt, kommen aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich.
Mhm.
Also schon richtig, richtig alt. Die erste Aufnahme, die bekannt ist davon, ist von Lead Belly. Das ist ein relativ damals bekannter Blues-Sänger. 1939 für den Liberty of Congress aufgenommen, um überhaupt dieses Lied zu dokumentieren. Liberty of Congress ist die größte Musik- und Textbibliothek der Welt.
Ja.
Und die haben eben auch forciert, dass bestimmte Aufnahmen gemacht wurden, um Lieder zu dokumentieren.
Ja.
Unter anderem dieses Stück. Es wurde aber hier aufgenommen im Kontext von rockiger Musik und so ein bisschen Bubblegum-Pop.
Ja.
Und ich denke, ich lege einfach mal los.
Welches Jahr?
1977. Und das Stück heißt, wir können es noch über den Titel gleich ein bisschen unterhalten, heißt Black Betty.
Kenn ich. Black Betty, da. Mega.
Bam-a-lam, Black Betty, Ram Jam. Ja, es gab Querelen wegen dieses Songs.
Warum?
Weil das halt das sind weiße Jungs.
Ah, okay.
Und das Lied ist ein schwarzes Lied.
Ja.
Und die Black Betty, man weiß allerdings nicht genau, was die Black Betty jetzt genau ist. Also es gibt Interpretationen, dass es halt eine Frau sein könnte oder vielleicht auch ein Gewehr oder ein Peitschenwerkzeug.
Aha.
Ne, die Black Betty, die einen schlägt.
Ja.
Oder eine Flasche Alkohol, man weiß es nicht genau. Und ist von einigen Radiosendern in den USA tatsächlich boykottiert worden, wegen Verdacht des Rassismus. Also ich glaube, dass Ram Jam tatsächlich über eine Frau singen. She's from Birmingham, singen sie. Was soll ich da denken? Die Peitsche sicherlich nicht, sondern...
Ja.
Letztendlich kritisierenswert ist vielleicht, dass Ram Jam nie auch nur den Ansatz einer Auseinandersetzung mit dem von ihnen interpretierten Stück geführt haben.
Also sie haben rein musikalisch...
Die haben einfach das Stück genommen und haben es durchgezogen und ja. Also auch damals schon zu der Diskussion, was darf man denn heute noch sagen? Ne? Es war 1977 und ist von Radiosendern boykottiert worden wegen Rassismusverdachts.
Okay.
Also so neu ist das alles gar nicht. Ja, aber ich sterbe das Stück einfach.
Und das nee, ist, aber es ist ja auch, es ist doch noch später ganz oft gecovert worden auch, oder
nicht? Ja, bestimmt. Also es ist halt eine alte Volksweise letztendlich, oder nicht mal Volksweise, ne? Sondern ein alter Blues-Song. Aber du verstehst vielleicht, warum ich beim Thema My Sharona auf dieses Stück gekommen bin.
Ja, das passt schon ganz gut.
Ja, dann.
Black Betty. Wir gucken gleich mal nach, ob es in den so Anfang der 90er nochmal irgendwie so ein Remix gab. Ich glaube, aber.
Vielleicht, ich habe dazu nichts gefunden.
Okay, also das.
Doch, es gibt. Doch, ich habe hier was. 2000, ein Remix des australischen DJs Spiderbait.
Okay.
Was mir aber so wenig gar sagt, nichts, dass ich nicht mal Lust hatte, danach zu gucken.
Okay. Na gut, wir bleiben bei schwarzer Musik sozusagen.
Ja.
Weil mein letzter Song, weil ich ja, wie ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, ganz viele von meinen anderen One-Hit-Wondern nicht spielen darf. Aber ich möchte mit einer positiven Note enden.
Was ich vollständig vergessen habe, weil mein Pulver ist verschossen. Ich habe keinerlei Honorable Mentions erwähnt bisher.
Das dürftest du jetzt noch tun. Ich würde
dir die Gelegenheit... Soll ich das jetzt einfach machen?
Ja, oder wir machen nach meinem letzten Song einfach beide unsere Honorable Mentions.
Ja, das ist doch zum Zuhören auch langweilig, oder?
Ja, dann mach du jetzt mal.
Okay, also ich mach das mal. Ich habe nur 4 tatsächlich.
Ja. Ha, dann kann ich 6.
Wenn du No Diggity gehabt hättest,
ja,
dann hätte ich genommen stattdessen Cantaloupe Flip Fantasia von Us3.
Aha.
Sagt dir jetzt wahrscheinlich gar nichts.
Von 1994. Okay.
War USA Billboard Hot 100 Nummer 9. Gehört zu dem Genre Jazz-Rap, so wie Jazzmatazz oder A Tribe Called Quest oder diese Art.
Ja.
Ich spiel's dir vor, du kennst es ganz sicher. Können ja gleich nochmal One Hit Wonder
ein bisschen
durchspulen. Ja. Dann hätte ich noch von einem relativ unbekannten Künstler, den man heute völlig vergessen hat, namens Thomas Dolby.
Aha.
Ein Stück namens She Blinded Me With Science von 1982. Ist ein richtig kernig 80er Stück, was auch genauso klingt.
Ja.
Und
With Science?
Ja, sie blendete mich mit Wissenschaft.
Gezeichnet der Querdenker.
Ja. Da kommt so ein Sample drin vor, ruft einmal in der Science. Und das ist tatsächlich ein echter Wissenschaftler, den man dafür aufgenommen hat. Und der Song war nicht ernst, sondern Thomas Dolby hat gesagt, es wäre der scherzhafte Versuch gewesen, einen Hit zu machen. Und das hat dann einfach geklappt.
Cool.
Ja, ist witzig auch, es hatten wir eben schon mal das Thema, in UK nur, wo er herkommt, nur Platz 49. Aber in den USA, Billboard hat dann Platz 5.
Okay.
Na, das heißt auch wieder der Prophet im eigenen Lande. Okay. Dann hatte ich noch quasi nahezu schon außer Konkurrenz Nene Cherry mit Yusun Dur.
Oh.
Kennst du das?
Ja.
Na, das
Aber Album. Nene Cherry ist natürlich schon auch eine Künstlerin, die lange da war.
Ja. Aber ja, es ist deswegen, sie hatte auch Hits, aber nicht mit Yusun Dur zusammen.
Ja, okay.
Na, und das Stück heißt 7 Seconds.
Ja.
Das kennst du.
Unfassbar gutes Lied.
Super, super schönes Lied von 1989 auf dem Album Buffalo Stance zu finden. Ein empfehlenswertes Album.
Aber umso schöner, dass wir das dann noch nicht verbrannt haben.
Ja. Nene Cherry ist nebenbei die Stieftochter des Trompeters Don Cherry.
Toll.
Ein sehr geiler Trompeter, den ich in Moers schon live gesehen habe. Einer der besten Konzerte, die ich in Moers je hatte. Also ein Konzert mit afrikanischen Musikern und Don Cherry auf dem Flügelhorn. Das ist so ein kleines abgeknicktes Dings. Und es war so, dass der Saal sich binnen Sekunden, also das distinguierte Jazzpublikum auf Stühlen sitzend und die Musik geht los, alle springen auf und danach war das ein riesengroßer Tanzsaal.
Cool.
Das war so klasse. Also Don Cherry ist mir in allerbester Erinnerung, hat auch mit Ornette Coleman zusammengespielt, also einem der ganz, ganz großen Jazz-Orchestrierer.
Jung.
Ich muss da noch viel Arbeit leisten. Egal. So, dann habe ich noch als letztes, das ist aber auch wirklich auch wie Gautier super Captain Obvious Stuff. Das ist das Stück Music von John Miles.
Ja.
Das kennt, glaube ich, absolut jeder. Er hat aber auch wirklich nur diesen Hit gehabt.
Ja.
Produziert wurde er von Alan Parsons, den wir ja schon jetzt mehrfach hier durch die Bude fliegen hatten. Und der hat zu der Zeit mit Pink Floyd gearbeitet, Dark Side of the Moon, und der hat eben das auch produziert. Und er war fortan ein gefragter Live-Studio-Musiker, weil er ein guter Sänger ist und ein guter Pianist, guter Arrangeur. Hat mit Tina Turner gearbeitet, hat mit Jimmy Page von Led Zeppelin zusammengearbeitet. War in Deutschland 8 Wochen auf 1.
Okay.
In Österreich, Niederlanden, Schweiz, UK, überall.
Und ist auf zahlreichen Compilations auf drauf. Ich habe es, glaube ich, von Kuschelrock 2 vielleicht.
Ja.
Das Problem an dem Stück ist, dass wir das damals auch als Stück für die ersten Teenie-Partys genommen haben, um Blues zu tanzen.
Ja.
Also eng.
Das geht aber nur eine Weile gut.
Ja, ne? Genau. Das geht halt leider. Also erstens ist das Stück viel zu lang.
Ja.
Und zweitens ist das natürlich schwierig, wenn du dann gerade halt irgendwie so deinen Kopf auf die Schulter oder du hast dann den Kopf auf deiner Schulter gespürt und dann geht der schnelle Part los.
Und
dann steht man sehr, sehr unangenehm berührt voreinander und muss dann.
Ja. Okay. Nein, der war dann so berühmt. Es gibt ja diese Night of the Proms in England. Und da sind dann immer nur die ganz Großen, die jetzt so die Riesenhits hatten. Und da ist er dann auch regelmäßig gewesen. Mhm. Und Music war dann immer der emotional Höhepunkt. Und hat dann mit Joe Cocker und Andrea Bocelli und Toto und hast du nicht gesehen. Also,
ja.
Also so mehr One-Hit-Wonder ist kaum vorstellbar. Ja, das waren meine Honorable Mentions und jetzt kannst du weitergehen zu dem, was du denn da hattest.
Ja, nee, gehe ich jetzt zu meinen Honorable Mentions oder zu meinem letzten Stück?
Das kannst du dir jetzt aussuchen, ob du jetzt deine Honorable Mentions loswirst oder nach deinem Stück.
Nee, dann mache ich nach meinem Stück.
Würde ich auch sagen.
So, also ich höre jetzt auf mit einer positiven Note. Wir haben jetzt,
gut,
ne, wir haben so ein bisschen, ja, und zwar kommen wir eigentlich wieder so ein bisschen an deinen Anfang halt.
Mhm.
So. Es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist nicht von 96, sondern von 1992. Die Band heißt House of Pain.
Habe ich schon mal gehört.
Ja. Der Künstler, der sich dahinter versteckt, ist Everlast.
Everlast.
Und Everlast war damals ein Solo-MC und ist auch jetzt wieder halt alleine unterwegs, aber anerkannt als Künstler. Aber dieses Stück, was wir jetzt hören, war sein Durchbruch.
Okay.
Es war Everlast featuring Danny Boy und DJ Lethal. Die drei sozusagen haben House of Pain ausgemacht.
Okay.
Genau. Und dieses Stück war Nummer 3 in USA, Top 10 in Australien und UK nur 32. Hat auch keine großen Preise gewonnen und so, ist aber unfassbar oft, also das, was heute Seven Nations Army ist, ist der Song für Party, rhythmische Sport, Events und so weiter.
Aerobic.
Nein, nicht Aerobic. Aber immer wenn es darum geht, eine große Menge in Stimmung zu bringen, wird dieses Stück häufig gespielt.
Okay.
Jump Around.
Ah, okay. Alles klar.
Na komm, das war doch jetzt ganz okay zum Beispiel.
Auf jeden Fall, schöner Party-Song. Typisches 90er-Stück, vollgepackt mit Samples.
Samples, ja. Tatsächlich, es hätte ein sehr, sehr gutes Stück von Prince von Bel-Air sein können.
Mhm.
Aber es ist sehr viel besser, aber es ist jetzt auch kein geniales Stück Musikgeschichte oder so, aber es ist auf jeden Fall ein Stimmungsmacher.
Auf jeden Fall, und dieses Jump, Jump, das ist ja das Motiv gibt es ja bis heute quasi.
Nun, Everlast hat in einem Interview auch mal gesagt, auch darauf angesprochen, dass er halt zwar erfolgreich jetzt als Künstler ist und als Einzelkünstler Everlast und so, aber wie das halt so ist, nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen zu können. Und er hat halt gemeint, ganz ehrlich, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute fangen an zu springen und das Stadion bebt, dann weißt du, du hast irgendwas richtig gemacht.
Auf jeden Fall. Kann dann ich komplett nachvollziehen, ja.
Ja. Ja, also das wollte ich unbedingt spielen. Jetzt kommen wir zu meinen Honorable Mentions.
Ja.
Ich fange mal mit einem nicht so schlimmen an. Ich finde es nicht so schlimm, dass ich es nicht spielen konnte. Es ist aber ein absolut, naja, weiß man nicht so genau. Also, Gangsta's Paradise von Coolio.
Ich mag das Stück.
Ich mag das Stück auch. Aber ich habe es mir auch sehr leid gehört.
Ich fand auf jeden Fall immer, dass das ein Stück ist, wo man dem Gesang und dem Vortrag anhört, dass der Typ was will.
Ja.
Der hat so ein, da ist so ein Drang irgendwie, dem ich mich nie entziehen konnte. Ich mag das Stück gerne.
Ich bin aber auch einer der wenigen, der den Film dazu also gesehen hat. Also das
Welcher
Ganze ist
Film?
Ja, Gangsta's Paradise war ja ein Soundtrack-Song.
Okay.
Von einem Film mit namens Gangsta's Paradise, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Michelle Pfeiffer als Lehrerin in einem Ghetto, in einer Ghetto-Schule.
Ah, vielleicht habe ich den doch gesehen.
Ja, so nämlich. Und damals hat man aber schon gesagt, irgendwie der Film zum Song.
Ja.
Das war ganz klar, irgendwie Gangsta's Paradise ist so ein großer Song. Und dieser Film war so, naja, er war lieb gemeint. Das war, glaube ich, das Beste, was man sagen konnte. Naja, also Coolio auf jeden Fall hatte damit einen Riesenerfolg.
Ist das der Film, wo die Instrumente lernen? Lernen die da alle Musik?
Boah, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall was mit Literatur und...
Ja, ich habe irgendwie so einen Film, wo eine Klasse mit
schwarzen Kiddies... Ja, es sind halt schwarze, böse Kiddies, die Drogen verkaufen und dann hinterher alle Shakespeare rezitieren und,
ja,
und lieb sind. Und ja. den blonden Engel Michelle Pfeiffer toll finden.
Wie das im richtigen Leben auch immer wieder stattfindet.
Ja. Ja. Mhm. War auf jeden Fall Nummer 1 in USA, UK, Australien. Kann man schon so viel nicht falsch gemacht haben.
Ja.
Oh, Dangerous Minds hieß der Film.
Dangerous Minds?
Dangerous Minds, genau.
Tja, ich weiß gerade nicht.
Das Originalvideo, wenn man sich das auf YouTube anguckt, dann enthält das auch Originalszenen aus dem Film.
Gut, gut.
Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Song, den ich, da haben wir letztes Mal, als wir uns gesehen haben oder telefoniert haben, wie auch immer, haben wir darüber gesprochen. Und ich finde es absolut unverschämt, dass du den nicht genommen hast. Ich habe jetzt gespielt und habe diesen hier über die Klippe springen lassen, aber das ist auf jeden Fall ein Song, der irgendwann nochmal auftauchen wird. What's Up von den Four Non Blondes.
Linda Perry, ja.
Ja. Linda Perry, die Sängerin von den Four Non Blondes. What's Up ist aus dem Jahr 1993. So, absolutes One-Hit-Wonder. Four Non Blondes haben sich auch ziemlich schnell danach aufgelöst. Linda, sowohl der Song als auch die Sängerin und die ganze Erscheinung hat in den letzten Jahrzehnten, kann man fast sagen, aber auch eine immer weiter wachsende oder beziehungsweise eine nie zurückgehende Bedeutung in der LGBT-Plus-Community gehabt. Die Sängerin Linda Perry hat 1993 schon mit einer E-Gitarre auf der Bühne gestanden, wo Dyke drauf stand, also die englische Schimpfbezeichnung für Lesbe.
Okay.
Und ist halt mal sehr offen mit umgegangen und das ist wohl wieder entdeckt worden. Interessanterweise hat sie dieses Jahr, vor ein paar Wochen, glaube ich, hatte sie einen Auftritt, wo sie den Song wieder gespielt hat.
Ach, tatsächlich?
Ja, dann haben wir uns nicht darüber unterhalten.
Nee, ich glaube nicht.
Ah, okay.
Glaube nicht. Was ich von der Linda auf jeden Fall weiß, ist, dass sie als Produzentin und Songschreiberin richtig, richtig viel gemacht hat.
Songschreiberin?
Von ganz vielen Leuten gebucht wurde.
Pink, Lady Gaga, unzählige Nummer-1-Hits von anderen Künstlern basieren auf ihren Songs.
Ja.
Das heißt aber auch, wenn sie den Song geschrieben hat und Pink damit eine Nummer 1 hat, dass sie gar nicht so wenig Geld dafür kriegt. Ne?
Das ist richtig.
Ja.
Das ist ja das, wie soll man das erklären? Wenn zum Beispiel jetzt Miley Cyrus einen...
Ja, für die auch.
Neuen, ja, für die auch?
Ja.
Wenn die einen neuen Hit hat, dann... Inzwischen ist das so, dass jede Kleinstaufgabe von diesen ganz großen, also Pink und Konsorten, jede Kleinstaufgabe innerhalb eines Songs von einer eigenen Person gemacht werden.
Mhm.
Das Schlagzeug, der Text, die Keyboardlinie, ein kleines Melodiechen. Hier in Deutschland sitzt einer, dessen Aufgabe das ist, hauptsächlich für irgendwelche Hip-Hop-Songs die über den Strophen liegende Mini-Melodie zu erfinden. Mhm. Ja, der kriegt nur dafür sein Geld. Ich habe mal einen Bericht gesehen, sehr interessant, also abgefahrener Beruf. Auf die Art kommt das dazu, wenn jetzt solche Leute einen neuen Song veröffentlichen, dass es da 7, 8 bis 10 Songschreiber gibt. Und die Normalvereinbarung ist, dass auch wenn jetzt Pink nichts dazu beigetragen hat, aber auch gar nichts, außer dass sie das Stück vorträgt, dass sie dennoch in den Credits erwähnt wird, um von den Veröffentlichungen ein bisschen Geld abzukriegen. Und nicht nur durch ihre Performances, durch ihre Live-Auftritte.
Ja.
Das heißt also, es kann durchaus sein, dass der Name von solchen Leuten dann in den Credits steht als hat was gemacht, stimmt aber gar nicht. Ist durchaus möglich. Und man muss einfach mal auf die Credits-Listen von diesen ganz großen Hits gucken. Justin Bieber hast du nicht gesehen. Das sind immer Riesenlisten von Leuten. Das ist also nicht so wie Ralph McTell ist halt Ralph McTell und fertig. Ja. Nein, nein, ganz und gar.
Creed ist Freddie Mercury und
genau. Ja. Da, so, das ist heute völlig anders. Da kann man tatsächlich von Hitfabrik sprechen.
Mhm.
Es gibt halt immer wieder die 5, 6, 7 bis 10 großen Leute, die immer wieder ihre Finger im Spiel haben. Angefangen mit Max Martin aus Schweden. Der Typ macht quasi. Man muss mal seinen Namen eingeben und gucken, was der so alles verbrochen hat. Und da staunt man schon, wie viele. Na, oder wie wenig diese renommierten Stars tatsächlich eigentlich mit der Komposition der Texterei zu tun haben. Das ist das eigentlich Erstaunliche. Aber die Linda gehört eben zur anderen Seite. Sie ist diejenige, die wirklich was tut.
Das ist wohl wahr. Also den Song, von dem hätte ich mir gewünscht, dass du den einfach machst.
Soll ich dir sagen, warum ich den nicht genommen habe?
Weil du ihn nicht magst.
Das ist gar nicht meine Musik, Korb.
Okay. Interesting. Ja, gut.
Ich finde ihn ganz okay, aber es ist.
Ja,
naja. Du hast aber nicht mehr.
Na gut. So.
Das waren jetzt zwei.
Das waren zwei, genau. Ich komme mit meinen Notizen tatsächlich nicht mehr zurecht.
Dann musst du improvisieren.
Ja, ich muss improvisieren. Ich habe ja die Songs auf jeden Fall trotzdem hier. Sleeping Satellite von Tasman Archer.
Sag mir was.
Kennst du auch, hören wir gleich. Kennt ihr auch alle. Das ist auf jeden Fall ein One-Hit-Wonder. Der stammt aus dem Jahr 1992. Ich würde mal sagen, dass die meisten den halt auch kennen. Es ist ein sehr schönes, auch sehr ruhiges, sehr liebevolles Stück, wie ich finde. Dann haben wir noch, ja, My Sharona natürlich nicht, Fatal Grey natürlich auch nicht, obwohl das auch total passen würde.
Ja.
Dann habe ich noch Black Velvet von Elena Miles. Black Velvet.
Ja, natürlich.
So, habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil der lief letztens auf unserer Sommerfeier. Und so, wenn ich den in meiner Playlist höre, auf den Kopfhörern, habe ich gedacht, so, ja, das ist ein Song, der hat mich bewegt, der war wichtig für mich, der war auch auf Kuschelrock, glaube ich, und so. Und dann habe ich den auf der Party gehört. Und das war jetzt gar nicht so, hey, wir müssen jetzt alle irgendwie tanzen oder so, sondern es war halt auch so eine Stimmung, man unterhält sich und er lief. Und mein erster Impuls war, oh, nicht schon wieder. Deshalb habe ich ihn heute auch nicht gespielt, möchte ihn aber halt als Honorable Mention halt noch erwähnen.
Eigentlich eine perfekte Honorable Mention, oder?
Black Velvet, ja.
Ja.
Man überlegt übrigens, was mit Black Velvet gemeint ist. Und es ist wahrscheinlich die samtene schwarze Stimme von Elvis.
Oh.
Seitdem ich die Information rausgesucht habe, mag ich ihn noch weniger. Weil, ja, weiß nicht, Elena Miles war halt irgendwie so eine rassige Frau mit schwarzen Haaren und die singt über Black Velvet und keine Ahnung was. Und es ist letztendlich ist es nur Hommage an Elvis.
Ja.
Ja, und das ist so gar nicht meins. Na gut. So, What's Up hatten wir, Sleeping Satellite, Gangsta's Paradise. Und dann hatten wir noch Groove is in the Heart von D-Light.
Das sagt mir gerade überhaupt nichts. Kenne ich wahrscheinlich trotzdem.
Kennst du wahrscheinlich trotzdem, genau. Ich musste mich jetzt sozusagen entscheiden zwischen Jump Around und Groove is in the Heart und Jump Around ist definitiv das stärkere oder, ich weiß nicht, motivierendere Stück. Deshalb habe ich das genommen. Und dann habe ich noch als Fun Honorable Mention Never Ending Story von Limahl.
Ah, Kajagoogoo.
Kajagoogoo?
Kajagoogoo?
Ja, das kenne ich.
Aber das war die Band von Limahl.
Ach so. Oh.
Oh.
Aber Limahl alleine hat, also Never Ending Story ist doch ein One-Hit-Wonder.
Ich weiß jetzt nicht, ob Lee mal noch einen Hit hat, aber das war auf jeden Fall ein Hit, das weiß ich. Das hatte wirklich mit der unendlichen Geschichte zu tun, ne?
Ja, ja, klar.
Ne, das von Michael Ende.
Das ist, ja, nicht von Michael Ende, aber...
Nicht?
Ich dachte, ja, ich dachte es immer. Basiert auf der, Michael Ende hat ja diesen Film gehasst wie die Pest und hat alles dafür getan, dass niemand diesen Film sieht. Er ist dann zum internationalen Erfolg geworden und Bernd Aichinger ist nach Name der Rose da sehr reich durch geworden, weil der Film ganz viel von dem Buch natürlich nicht drin hat.
Ja, das ist wie immer, ne?
Aber er, nee, schon extrem, noch weniger.
Noch weniger.
Noch weniger. Genau, das war der Soundtrack-Song.
Okay.
Das wäre meine letzte.
Okay.
Irgendwie muss ich dann auf 10 gekommen sein.
Ja, das fummeln wir dann gleich nochmal aus, wenn wir die Spotify-Liste zusammen brezeln. Ja,
genau.
Okay.
Ach, schön war's.
Wir sind durch, ne?
Ja. Was lerne ich? Ich hole mir auch ein schönes Tablet und möchte nicht mehr mit 20 Seiten ausgedrucktem Papier hier
Also auftauchen. Langsam, nur nach den ganzen Seiten, die du ausdruckst und die du mal mitbringst und die wir hier mal direkt wegwerfen, denke ich so langsam, wenn du dir am Anfang ein Tablet besorgt hättest, wärst du schon fast bei den Druckkosten.
Ja. Ich könnte ja jetzt sagen, ach, ich habe so gerne was in der Hand und habe das, lese das auf Papier und so. Aber das
hat ja auch Vorteile.
Ja, nee, ist eigentlich nicht. Es hat wirklich keine Vorteile. Ich muss hier die ganze Zeit die Seiten suchen.
Und wenn man durcheinander ist, ist alles durcheinander.
Ist alles durcheinander, obwohl ich sogar schon Seitenzahlen mit drauf gedruckt habe. Egal.
Okay.
Was ihr euch auf jeden Fall alles anschauen solltet, ihr solltet auf unsere Webseite gehen, sth2.de oder schwarzton-hoch-2.de oder schwarzton-hoch-2.de durchgeschrieben. Nimmt einfach sth2.de, da findet ihr nämlich unser Songarchiv. Zu jedem unserer Songs, die wir in der Sendung besprochen haben, bis auf die Honorable Mentions, aber zu allen anderen Songs. Und wir sind jetzt in Sendung?
9.
Wir sind in Episode 9. Das heißt wenn wir jetzt hier fertig sind, findet ihr dort mindestens 90 Songs. Wenn wir sagen, dass wir eventuell bei den Coverversionen sogar mehr haben,
ja,
dann sind es vielleicht sogar schon 100 Songs. Scrollt da durch. Ganz viele interessante Fakten. Vieles von dem, was wir hier erzählt haben und noch viel mehr, findet ihr da.
Ja.
Schaut euch das an. Und ansonsten, da wo ihr Podcast hört, klickt auf Like und Follow und hinterlasst mal einen Kommentar.
Ja, oh ja, das wäre schön. Nehmt Kontakt auf und sendet uns einen Gruß, so wie wir euch jedes Mal auch einen allerbesten Gruß nach draußen senden.
Ja. Es ist so blaue Stunde ungefähr, ne?
Jetzt
so ein bisschen
haben wir
blau, nach die blaue Stunde.
Jetzt haben wir blaue Stunde, ja. Okay, wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Schwarzton hoch 2.